Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Die Nachrichtenlage an diesem Dienstag ist wirklich sehr angespannt. Es ist ein besonderer Dienstag, unter anderem, weil Bundeskanzler Olaf Scholz als erster Regierungschef überhaupt in Israel 10 Tage nach dem Angriff der radikal-islamischen Hamas angekommen ist. Wir fragen, was dieser Besuch genau bewirken kann. Und wir schauen auf die humanitäre Lage im Gazastreifen.
Das ist ein Kriegsgebiet. Die Menschen fliehen dort in diesem engen Küstenstreifen vor den Luftangriffen, versuchen sich irgendwo in Sicherheit zu bringen und müssen gleichzeitig sich noch darum kümmern, wo bekomme ich jetzt eigentlich Nahrung her? Und das tun sie ja zusammen mit 100.000 anderen Menschen. So muss man sich das dort vorstellen. Und diese Situation, die spitzt sich einfach immer weiter zu. Und deswegen ist jetzt dieser humanitäre Zugang so, so, so wichtig.
Das sagt Martin Rentsch vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Die Hilfe wartet hinter der Grenze. Und das ist das Absurde. Kurz hinter der Grenze Gazastreifen, Ägypten, sie kommt aber nicht durch. Was das für die Menschen dort genau bedeutet, das besprechen wir mit ihm. Außerdem kriegt er ein Update zu dem Attentat in Brüssel, bei dem 2 Schweden gestern ums Leben gekommen sind. Und wir schauen, wie das eigentlich juristisch bei uns in Deutschland ist, wenn man nicht mehr anhalten kann, wenn man unbedingt auf Toilette muss, wild pinkeln. Dazu gab es ein Urteil in Lüneburg. Auch das ist heute Thema an diesem Dienstag.
Deutschlandfunk Nova.
Von Tag zu Tag heißt es, die Grenze in Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten, sie wird geöffnet. Jetzt heißt es plötzlich wieder, etwas am Grenzübergang muss noch repariert werden. Und auf der anderen Seite, da stehen die Hilfsgüter. Sie stehen da bereit in Hunderten von LKW, um den Menschen im Gazastreifen zu helfen. Und es wird immer dringender, die Situation. Es gibt keinen Strom, kein Wasser, kaum Nahrungsmittel, kein Öl. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen ist eine der Hilfsorganisationen, die da noch vor Ort ist und versucht zu helfen. Und was da möglich ist, das habe ich heute mit Martin Rentsch besprochen. Er ist Pressesprecher des Welternährungsprogramms. Ich wollte von ihm erstmal wissen, was ihm seine Mitarbeitenden vor Ort denn berichten über die aktuelle Situation der Menschen dort.
Also ich habe gerade vorhin noch mal mit meiner Kollegin gesprochen und die berichtet einfach von totalem Chaos. Man kann das nicht anders sagen. Man muss sich einfach vorstellen, die Menschen nach der Evakuierungsanordnung ziehen von Norden nach Süden, versuchen sich in Sicherheit zu bringen. Einige gehen, einige bleiben, andere müssen bleiben, weil sie zum Beispiel Kinder haben oder eine Behinderung oder nicht dort wegkommen oder im Krankenhaus sind oder wie auch immer. Die Menschen ziehen wirklich mit ihrem Hab und Gut Richtung Süden in die mögliche Sicherheit und versuchen, sich unterwegs bei den wenigen Shops, Geschäften, die es noch gibt, mit Nahrungsmitteln einzudecken. Sie stehen teilweise Stunden an für Nahrungsmittel. Es ist nach wie vor warm, die Menschen brauchen Wasser, das ist auch ein Problem. Die Entsalzungsanlagen funktionieren nicht mehr. Das heißt, die gesamte Versorgung im Prinzip im Gazastreifen ist schon vor Tagen zusammengebrochen und die Menschen versuchen einfach, sich selbst irgendwo zu behelfen und einfach zu überleben.
Und in dieser Situation, wie können Ihre Mitarbeitenden dann dort vor Ort helfen? Haben Sie überhaupt noch was zum Verteilen?
Kaum noch. Über die letzten Tage haben wir insgesamt 220.000 Menschen in den Unterkünften unserer Schwesterorganisation UNRWA erreicht. Da geht es wirklich um die grundlegendsten Sachen, also wirklich frisches Brot und Dosenfisch. Und das geht aber jetzt zur Neige. Und das liegt auch daran, dass die Vorräte teilweise in Lagerhäusern sind, die nicht mehr erreichbar sind. Die sind oft im Norden. Und die Versorgungslinie zu den Geschäften, wo man auch Nahrungsmittelgutscheine von uns einlösen kann, die sind komplett unterbrochen. Das heißt, selbst wenn es noch kleine Vorräte gibt, können die nicht mehr in die Geschäfte gebracht werden. Und allgemein, die Vorräte gehen auf jeden Fall zur Neige und reichen in vielen Geschäften und auch in unseren Lagerhäusern allenfalls für wenige Tage.
Gibt es aktuell noch Zugang zu Wasser?
Wasser ist ein riesiges Problem. Es wurde ja jetzt auch schon gewarnt vor sozusagen Krankheiten, die übers schmutzige Wasser übertragen werden. Durch den Mangel an Strom oder durch den Strom, der einfach fehlt, funktioniert die einzige Entsalzungsanlage in Gaza auch nicht mehr. Es gibt nur noch Wasser aus Flaschen und das ist rar gesät. Und die Menschen sind wirklich panisch, weil sie gar nicht wissen, wo kriegen sie denn morgen vielleicht noch Wasser her? Und sie decken sich mit allem ein, was da gerade noch verfügbar ist. Und da spielen sich wirklich dramatische Szenen ab. Und das eigentlich wirklich Schlimme ist ja, dass wenige Kilometer weiter über die Grenze in Ägypten sind ja 310 Tonnen Nahrungsmittel, die wir dort zusammengezogen haben und die im Prinzip von unserer Seite aus jederzeit in den Gazastreifen fahren könnten.
Was passiert denn, wenn die Grenze nicht innerhalb der nächsten 24 Stunden da zwischen Ägypten und dem Gazastreifen geöffnet wird?
dann passiert wirklich das Undenkbare, dass dort möglicherweise Menschen großen Hunger leiden, sich keine Getränke mehr oder kein Wasser mehr finden, dass es dort möglicherweise Verteilungskämpfe gibt. Das ist ein Kriegsgebiet. Die Menschen fliehen dort in diesem engen Küstenstreifen vor den Luftangriffen, versuchen sich irgendwo in Sicherheit zu bringen und müssen gleichzeitig sich noch darum kümmern, wo bekomme ich jetzt eigentlich Nahrung her? Und das tun sie ja zusammen mit 100.000 anderen Menschen. So muss man sich das dort vorstellen. Und diese Situation, die spitzt sich einfach immer weiter zu. Und deswegen ist jetzt dieser humanitäre Zugang so, so, so wichtig.
Und mal abgesehen von diesem Grenzübergang, von diesem Nadelöhr, gibt es andere Möglichkeiten, die Menschen im Gazastreifen zu versorgen, ihnen zu helfen?
Nein, es gibt diese Möglichkeiten nicht mehr. Wir sind sozusagen ja die einzige Organisation zusammen mit unserer Schwesterorganisation, die dort überhaupt noch Nahrungsmittelversorgung anbietet, ja auch für sehr, sehr viele Menschen über die Nahrungsmittelgutscheine und über das frische Brot und den Dosenfisch. Aber das war's. Andere Wege gibt es dort nicht. Die Menschen können sich nicht selbst versorgen. Der Gazastreifen war ja schon vor der letzten oder vor dieser Eskalation von ja, großer Ernährungsunsicherheit betroffen. Viele Menschen wussten teilweise auch vorher schon nicht, wie sie sich ausreichend ernähren können. Und es gibt ja auch einfach sehr, sehr viele Kinder im Gazastreifen. Fast die Hälfte der Einwohner sind Kinder und die leiden natürlich jetzt ganz besonders.
Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen ist bereit, den Menschen im Gazastreifen zu helfen mit Nahrungsmitteln. Nur die erreichen sie aktuell nicht, weil die Grenze zu Ägypten noch dicht ist. Martin Rentsch vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat uns das erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das will er sich nicht mehr vorwerfen lassen, zu spät auf die Situation zu reagieren. Bundeskanzler Olaf Scholz kam für einige zu spät in die Ukraine vor einem Jahr nach dem Angriffskrieg Russlands. Heute ist er als erster Regierungschef eines Landes überhaupt nach Israel gereist.
In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz. Den Platz an der Seite Israels.
Und mitgereist ist auch Frank Capellan, unser Hauptstadtstudio-Korrespondent. Frank, um welche Themen geht es bei diesem Besuch?
Ja, es geht natürlich um das, was ihr gerade eingespielt habt. Es geht um die Solidarität, um die volle Unterstützung, die Deutschland den Israelis zusagt, weiterhin zusagt, Hilfe jeder Art bis hin zu militärischer Hilfe, aber auch eben humanitäre Hilfe. Das hat eine große Rolle gespielt. In den Gesprächen, das haben wir eben in dieser kurzen Pressekonferenz, das waren nur Statements, das waren keine Fragen zugelassen, da haben wir das gehört. Da hat Olaf Scholz nochmal erklärt, man sei sich einig darüber, dass man sehr schnell auch den Menschen, den Zivilisten im Gazastreifen zu Hilfe kommen müsse. Und da versucht man eben, und das wird Scholz morgen tun, auch den ägyptischen Staatspräsidenten al-Sisi dazu zu bewegen, den Grenzübergang Rafah zu öffnen für Hilfsgüter, die ja zum großen Teil, also in großer Zahl schon in Ägypten nahe der Grenze zum Gazastreifen deponiert sind.
Du hast es gerade gesagt, Olaf Scholz und der israelische Ministerpräsident Netanyahu sind vor die Presse getreten. Was hast du für ein Gefühl gehabt? Wie wichtig ist Netanyahu dieser Besuch?
Ich hatte schon den Eindruck, dass das eine sehr wichtige Solidaritätsbekundung für ihn war. Er hat noch einmal an das Ausmaß dieses Terrors erinnert. Er hat gesagt, das sei das schlimmste Verbrechen gewesen, das man in Israel seit dem Holocaust erlebt habe. Er hat wörtlich erklärt, die Hamas, das sind die neuen Nazis, und er hat sich ausdrücklich dafür bedankt, dass Olaf Scholz auch erklärt hat, dass man alles tun würde, um Antisemitismus in Deutschland zu begegnen. Wir haben das erlebt mit den palästinenserfreundlichen Demonstrationen. Auch das hat Olaf Scholz in diesem Statement von sich aus angesprochen. Und Netanyahu hat sich dafür eben bedankt, als Scholz gesagt hatte, jüdisches Leben in Deutschland, das ist ein Geschenk, gerade nach unserer Geschichte. Und wir werden alles dafür tun, dieses Leben in Deutschland auch zu verteidigen.
Und nochmal mit dem Blick auf die prekäre, katastrophale humanitäre Situation der Menschen im Gazastreifen. Was kann Olaf Scholz da denn überhaupt erreichen?
Also er kann erreichen, dass es möglicherweise eine Feuerpause gibt, was die Versorgung der Menschen angeht im Gazastreifen. Er muss aber vor allen Dingen erreichen, dass Ägypten die Grenze zumindest für Hilfslieferungen öffnet. Al-Sisi, der ägyptische Präsident, will das nicht tun. Seine große Sorge ist, dass dann, wenn man den Grenzübergang nach Ägypten, Rafah, wenn man den öffnen würde, dass möglicherweise Tausende von Palästinenser nach Ägypten eindringen würden. Und das könnte zu vollendeten Tatsachen führen, denn man geht davon aus, dann würden diese Menschen nie wieder nach Israel, also in den Gazastreifen, zurückgelassen werden. Und das will Al-Sisi auf jeden Fall verhindern. Zumindest aber müsste er diese Hilfslieferungen gestatten. Und das wird die große Aufgabe dann sein von Olaf Scholz, wenn er morgen in Kairo mit dem ägyptischen Präsidenten zusammentrifft.
Bundeskanzler Olaf Scholz ist als erster Regierungschef eines Landes überhaupt nach Israel gereist heute. Und der Besuch dauert noch an. Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio begleitet ihn. Danke für die Informationen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eigentlich sollte es gestern Abend in Brüssel darum gehen, ob sich die schwedische Fußballnationalmannschaft der Männer qualifiziert für die Europameisterschaft im nächsten Jahr in Deutschland. Aber dann wurde das Spiel abgebrochen, weil ein Attentäter mitten in der Stadt zwei Menschen erschossen hat. Mit diesen ersten Nachrichten dazu sind wir heute wach geworden. Es gibt deutlich mehr Informationen jetzt und Wiebke Lehnhoff aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten fasst für uns zusammen. Wiebke, was wissen wir denn jetzt über das Attentat und den Täter?
Also der Täter soll ein 45-Jähriger gewesen sein, der in Belgien Asyl beantragt hatte, was abgelehnt wurde. Und seitdem hatte er sich illegal im Land aufgehalten. Das hat der belgische Justizminister heute Morgen gesagt. Und die Tat ist offenbar so abgelaufen. Der Mann ist mit dem Roller in Brüssel in den Norden der Innenstadt gefahren gestern Abend. Da hat er dann mit einer Waffe erst auf der Straße geschossen und ist dann mehreren Menschen gefolgt, die in einen Hauseingang geflüchtet sind. Auf die hat er dann geschossen und dabei drei Männer getroffen. Alle drei offenbar ältere Schweden zwischen 60 und 70 Jahren. Und zwei der Männer sind dann an den Schussverletzungen gestorben. Der dritte soll außer Lebensgefahr sein. Der Täter war dann die ganze Nacht auf der Flucht, weshalb die Menschen in Brüssel aufgefordert wurden, zu Hause zu bleiben. Und die Terrorwarnstufe in Belgien wurde auf die höchste Stufe gesetzt. Und schließlich konnte die Polizei den Attentäter dann heute Morgen in einem Café stellen und hat ihn dabei angeschossen. Und der Mann ist dann im Krankenhaus gestorben.
Ist denn inzwischen klar, warum dieser Mann auf die Menschen geschossen hat?
Nein, also bisher ist das Motiv noch unklar. In der Nacht, als nach dem Attentäter gefahndet wurde, da ist im Netz ein Video aufgetaucht, in dem sich ein Mann als Mitglied der Terrororganisation IS bezeichnet, sich zu dem Attentat bekennt und sagt, dass er Schweden töten wollte. Aber ob das wirklich der Mann war, der Attentäter war, dazu konnte ich noch keine Bestätigung finden. Die belgische Innenministerin, die hat heute Morgen auf X gepostet, Täter des Brüsseler Terroranschlags identifiziert und gestorben.
Es gab ja Vermutungen, dass dieses Attentat in Brüssel mit dem Angriff der Hamas auf Israel zu tun hat, dass es da Zusammenhänge gibt?
Ja, dazu hat der belgische Bundesstaatsanwalt inzwischen gesagt, dass er keine Belege dafür findet, also für einen Zusammenhang zu militanten Palästinensern. Allerdings hat der öffentlich-rechtliche belgische Sender RTBF berichtet, dass der Attentäter sich mehrfach pro-palästinensisch geäußert haben soll.
Wie reagiert Schweden? Es wurden ja drei Landsleute angegriffen da.
Der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson sagt, dass er sein Land stark bedroht sieht. Zitat, noch nie in der Neuzeit stand Schweden unter einer so großen Bedrohung wie jetzt. Er sagt, alles deute auf einen Terrorangriff hin, gezielt auf schwedische Menschen. Denn in Schweden hat der Geheimdienst schon vor 2 Monaten die zweithöchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Vorher gab es im Land mehrfach Aktionen, bei denen Demonstrierende den Koran, also die heilige Schrift der Muslime, angezündet oder anderweitig beschädigt hatten. Und das hat Massenproteste in mehreren muslimisch geprägten Ländern ausgelöst. Christa schon sieht da offenbar einen Zusammenhang. Er fordert deshalb mehr Sicherheit in Europa und zwar durch mehr Grenzkontrollen und eine Verbesserung der inneren Sicherheit. Denn der mutmaßliche Attentäter, der lebte ja illegal in Belgien und war der Polizei auch bekannt, unter anderem im Zusammenhang mit Menschenhandel.
Gestern Abend, da sollte es eigentlich um Sport gehen in Brüssel. Es kam aber dann zu einem Attentat. Die Hintergründe und Infos dazu, die kamen von Wiebke Lehnhoff aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bevor Bundeskanzler Olaf Scholz nach Israel heute geflogen ist, hat er sich noch beim Arbeitgebertag blicken lassen. Kuschelig war es allerdings nicht, denn die Arbeitgeber haben keine gute Zeit. Deutschlands Wirtschaft steckt in der Rezession, kommt nicht raus wie andere Staaten. Fachkräftemangel, hohe Energiepreise, so ist es nun mal in Deutschland. Der Präsident der Arbeitgeber, Reinhard Dülger, der war heute im Deutschlandfunk und der hat gesagt, da muss sich was ändern.
Wir müssen etwas gegen die Überregulierung in diesem Land tun, also durch zu viel behördliche Aufsicht. Und wir müssen etwas gegen den Fachkräftemangel in diesem Land tun. Bildungsverbesserungen, Infrastruktur.
Ist das Meckern jetzt auf einem sehr hohen Niveau, was den Wirtschaftsstandort Deutschland angeht? Oder sind wir wirklich so gefährdet? Darüber habe ich mit Friedrich Heinemann gesprochen heute vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Er vergleicht da regelmäßig verschiedene Länder auf ihre Standortattraktivität. Und ich wollte von ihm wissen, ist es wirklich so schlimm? Ist Deutschland für Unternehmer unattraktiv?
Das kann man so pauschal nicht sagen, aber wir müssen zwei Entwicklungen sehen, eine kurzfristige Entwicklung. Also in der Pandemie und der Energiekrise hat Deutschland Federn gelassen als Industriestandort. Wir wissen noch nicht genau, ob das ein langfristiger Trend ist. Der zweite Punkt ist, aber Deutschland ist auch in internationalen Standortvergleichen in den letzten 2-3 Jahren doch deutlich unter die Räder gekommen. Also da scheint sich schon etwas anzubahnen, dass die Standortfaktoren hierzulande nicht mehr mithalten können mit anderen führenden Industrieländern.
Machen wir es mal ein bisschen konkreter. Was sind denn die größten Probleme, was Unternehmer dann in andere Länder gehen lässt?
Also das hängt natürlich von der Branche ab, für ein energieintensives Unternehmen, wie etwa Unternehmen der Chemieindustrie. Die sind natürlich konfrontiert mit einfach nicht mehr kompetitiven Energiepreisen. Wo Energie eine große Rolle spielt, Deutschland war schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine bei Strom ein teurer Standort, aber jetzt sind eben die Preise weiter nach oben geschossen und da kann man etwa in den USA Energie reichlich und zu viel geringeren Preisen bekommen. Da ist Deutschland nicht mehr sehr attraktiv. Andere Faktoren, die eine große Rolle spielen, das ist vielleicht ein noch wichtiger Faktor, ist die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften. Bei uns gehen die Babyboomer in Rente und die noch arbeiten, die wollen immer weniger arbeiten. Und da fragen sich natürlich Industrieunternehmen, wie können wir hier in Zukunft überhaupt noch Wertschöpfung betreiben?
Mhm. Wo merkt man denn jetzt schon die Folgen, dass Deutschland eben als Standort nicht so attraktiv ist wie andere Länder?
Ja, wir merken es derzeit schon in den harten Daten bei der Industrieproduktion, die doch sich die Vor-Corona-Niveaus nicht mehr erreicht hat. Es gab die kräftige Erhöhung, aber wir dümpeln jetzt irgendwo so 10% bei der Industrieproduktion unter dem Vor-Corona-Niveau rum. Und das betrifft vor allen Dingen auch die energieintensiven Branchen. Da merkt man es genau. Dann gibt es viele Berichte, über neue Investitionsvorhaben, die nicht mehr in Deutschland gestartet werden. Also wir sehen nicht, dass eine Fabrik hier zugemacht wird im großen Stil und woanders hin verlagert wird, aber dort, wo eine neue Anlage gebaut wird, da muss man jetzt dreimal hinschauen, um da noch eine erfolgreiche Standortentscheidung für Deutschland zu finden.
Gibt es denn keinen Benefit, den Deutschland auspacken kann, wo man als Unternehmerin, Unternehmer sagt, ja Mensch, das lohnt sich da wirklich in dem Land? Ich meine, wir haben ja auch die Großansiedlung von Chipfirmen aus Taiwan oder das große Tesla-Werk in Brandenburg, die sind ja auch nach Deutschland gekommen.
Ja, ich würde auch nicht so schwarz malen. Also es ist immer, wir haben gerade gesprochen, dass manche Branchen natürlich von Energiepreisen besonders betroffen sind. Aber denken Sie auch so an Biopharma mit den Erfolgen bei den innovativen Impfstoffen, die auch ganz stark in Deutschland ja auch überhaupt erstmal erfunden worden sind, beforscht worden sind und dann auch produziert wurden zum Teil. Gibt es schon Stärken. Da, wo Deutschland immer noch vergleichsweise stark ist, ist das ganze stabile Finanzierungsumfeld. Also wenn Sie in andere Länder gehen, wo der Staat oft sehr stark überschuldet ist und ja auch gar nicht mehr sehr stark auf neue Krisen reagieren kann. Deutschland hat jetzt zum Beispiel in der Krise seine Unternehmen ja sehr stark abgesichert. Und das sollten die Verbände auch mal anerkennen, dass sie hier einen Staat haben, der tatsächlich auch hilft, wenn die Not da ist. Also das ist sicher eine Stärke Deutschlands.
Was würden Sie abschließend sagen, Herr Heinemann, wo müsste Deutschland oder die Politik vielmehr gegensteuern, damit man nicht noch weiter abgehängt wird?
Bildung, ganz klar. Arbeitsanreize. Wir müssen unseren Sozialstaat und das ganze Steuersystem so wieder umbauen, dass es sich auch lohnt zu arbeiten und durchaus auch mehr zu arbeiten als bisher und unbedingt Bürokratie abbauen. Da hatten wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen, aber deutsche Unternehmen ächzen unter bürokratischen Lasten. Etwa nehmen Sie die ganze Klimapolitik, die wird bei uns, die ist ambitioniert, das hat einen großen Konsens, aber die wird eben sehr bürokratisch umgesetzt. Und man schreibt Unternehmen bis ins Detail vor, welche Technologie sie anzuwenden haben und das ist kein kluger Weg.
Das ist die Analyse von Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung zum Thema Wirtschaftsstandort Deutschland.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, muss irgendjemand auf Toilette? Das ist fies, ne? Ja, gerade wenn man muss, wenn die Blase drückt und man am Meer ist, ist das besonders unangenehm. Dann wird schon mal gerne wild gepinkelt. Es erging einem Mann an der Ostsee so, der an einen sogenannten Spülsaum der Ostsee gepinkelt hat. 60 Euro Bußgeld musste er wegen öffentlichen Ärgernisses eigentlich zahlen. Hat er gesagt, das macht er nicht. Das ging vor Gericht und dort wurde er freigesprochen mit dieser poetischen Begründung. Der Mensch hat unter den Weiten des Himmels Zelt nicht mindere Rechte als das Reh im Wald, der Hase auf dem Feld oder die Robbe im Spülsaum der Ostsee. Wildpinkeln, wie ist das eigentlich in Deutschland? Sarah Brendel aus unserem Team hat sich's genauer angeschaut. Sarah, ist Wildpinkeln denn jetzt verboten oder ist es nicht? Das ist ja nach diesem Urteil völlig unklar, oder?
Also grundsätzlich gilt, Wildpinkeln ist als Erregung öffentlichen Ärgernisses immer verboten. Es gibt aber Ausnahmen, unter denen die Polizei oder das Ordnungsamt ein Auge zudrücken. Zum Beispiel, wenn man eine Blasenschwäche hat oder Medikamente nimmt, von denen man öfter mal pinkeln muss. Mhm. Oder auch, wenn weit und breit einfach keine Toilette in der Nähe ist, dann muss man das aber auch nachweisen können. Dazu kommt noch, dass Polizei und Ordnungsamt ja auch einen gewissen Handlungsspielraum haben. Das hat mir Udo Vetter erklärt, der ist Anwalt für Strafrecht.
Die Polizei hat ja bei Bußgeldsachen immer die Möglichkeit, auch ein Auge zuzudrücken. Es gibt da keinen sogenannten Verfolgungszwang. Also Straftaten, schwerere Taten müssen immer von der Polizei verfolgt werden. Bei Ordnungswidrigkeiten wie dem Wildpinkeln oder ähnliches haben die Ordnungsbehörden und die Polizei immer die Möglichkeit zu sagen, wir belassen es bei einer Verwarnung.
Also wenn man erwischt wird, kann es vielleicht ganz hilfreich sein, wenn man gute Gründe fürs Wildpinkeln hat und nett zu den Beamten ist.
Aber sag mal, was kann man da machen, wenn das nicht geholfen hat? Also ich finde, dass ich jetzt zu Unrecht dieses Knöllchen fürs Wildpinkeln zahlen muss.
Ja, dann kannst du Einspruch erheben. Also Udo Vetter sagt auch, dass man da ruhig auf sein Recht beharren soll. Also auch wenn das Ordnungsamt hart bleibt, kann es gut sein, dass ein Richter das anders sieht. Ist zumindest seine Erfahrung als Anwalt.
Nicht alles, was im Gesetz als Vergehen bzw. Bußgeldtatbestand geregelt ist, muss ja immer auch gleich so schlimm sein, dass man es mit einer Geldbuße oder gar einer Kriminalstrafe ahndet. Das heißt, Augenmaß ist da immer erforderlich.
Das sehen wir auch an dem Urteil aus Lüneburg. Da wurde ja auch berücksichtigt, dass es dunkel war und dass der Mann in die Ostsee gepinkelt hat und nicht gegen eine Hauswand oder so.
Wie ist das, wenn keine Ausnahme, wenn kein Einspruch zieht bei so einem Wildpinkel-Vorfall, nennen wir es mal. Kostet es immer 60 Euro wie in Lüneburg?
Nee, da gibt es ganz unterschiedliche Beträge. Das hängt erstmal von der Stadt ab. In den meisten Städten liegt das Bußgeld für Wildpinkeln aber so zwischen 30 und 60 Euro. Außer in Berlin, da kostet Wildpinkeln mit 20 Euro vergleichsweise wenig. Aber Achtung, an Karneval oder während dem Oktoberfest ziehen die Städte die Bußgelder gerne nochmal ordentlich an. Zwischen 100 und 200 Euro muss man dann zahlen.
Das tut natürlich ordentlich weh. Auch wenn der Druck noch höher ist, das muss man sich echt überlegen. Gibt es da einen Unterschied eigentlich, ob ich in den Park pinkel oder an die Hauswand?
Nicht so wirklich. Es kommt aber auch ein bisschen auf die Hauswand an. Zum Beispiel, wenn man gegen eine Hauswand pinkelt oder einen Vorgarten oder so und dadurch was beschädigt wird. Dann kann der Eigentümer zivilrechtlich auf Schadensersatz klagen. So einen Fall hatte Udo Vetter auch schon mal.
Wenn man also zum Beispiel durch ein unbedachtes Wasserlassen zum Beispiel ein wertvolles Gemälde, das irgendwo vielleicht im Außenbereich hängt oder eine Installation eines Künstlers beschädigt, dann bleibt es nicht nur beim Bußgeld, sondern zum Beispiel ein Museum macht dann natürlich auch Schadensersatz geltend und das kann dann schnell in die Tausende gehen.
Also Wildpinkeln wirklich am besten nur im Wald oder in der Ostsee, das hat das Urteil aus Lüneburg eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht.
Ja, oder gut planen einfach, dass es gar nicht so weit kommt. Hat Udo Vetter da gerade gesagt, den Fall, dass man im Museum Pipi macht gegen einen, ist ja fast schon so wie, als ob der Mensch unter den Weiten des Himmels zählt, nicht mindere Rechte hat als ein Reh im Wald, der Hase auf dem Feld oder die Robbe im Spülsaum der Ostsee. Gerichte können es doch mal so schön umschreiben, wenn jemand freigesprochen wird. Der Wildpinkelfall aus Lüneburg hat uns heute mal beschäftigt.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.